Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallo, mein Name ist Julius Bertram und ich freue mich sehr, heute Moritz zu Gast zu haben. Moritz ist Gründer von Socially. Socially, wir werden das klären, wie es richtig ausgesprochen wird, und macht richtig saugeile Soßen, Chili-Soßen, scharfe Soßen, also für alle da draußen, die gerne scharf essen, direkt mal online gucken und eine Soße bestellen. Darüber hinaus bringt er aber auch Menschen in Subsahara-Afrika in Arbeit, sorgt dafür, dass sie dort vor Ort Strom haben, muss aber als Gründer auch noch hier unterwegs sein. Er kommt gerade aus unterschiedlichen Läden, von denen er möchte, dass sie die Soßen verkaufen. Also er hat wirklich eine ganze Menge zu tun, eine ganze Menge Fäden in der Hand. Sau spannendes Thema. Wie schaffe ich es mit einer Soße, mit einer Chili-Soße, die Welt zu verbessern? Ich werde es mit ihm besprechen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Wie immer, bitte erzählt vielen Leuten von diesem Podcast. Bitte liked alles und kommentiert alles. Hört rein, los geht's. Moritz, herzlich willkommen im Goodcast.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Schön, dass du extra wegen mir hergekommen bist.
Yes, ja, ey, das stimmt. Aus Dortmund nach Berlin.
Wann hast du das letzte Mal scharf gegessen, so richtig scharf?
Ja, gestern.
Was hast du gegessen?
Ich war chinesisch essen mit dem Gründer von Tuesday, ja. Shoutout an Henning. Und da haben wir chinesisch gegessen und mit ein bisschen Chilisauce.
Aber machst du nur so ein bisschen oder haust du richtig drauf?
Ich hau richtig drauf.
Warum ist das so, dass du gerne scharf isst?
Ich war 2010, 2011 in Mexiko als Austauschschüler. Und jeder, die mal in Mexiko unterwegs war, weiß, scharf, sonst nix. Und das hat mich seitdem wirklich gepackt. Bin zurückgekommen damals halt als Schüler, habe dann die Schule sogar gewechselt, dass ich dann Spanischunterricht weiternehmen konnte. Also es hat mich einfach nicht losgelassen, diese mexikanische Kultur. Und zu der mexikanischen Kultur hat für mich wirklich auch immer auch das scharfe Essen gezählt. Also habe immer selber Chili-Soße ein bisschen auch gemacht. Ganz viele so diese Table Sauces, die es in den USA auch wirklich immer gibt, ne? Salz, Pfeffer und Chili-Soße gibt es dort immer in Restaurants. Ja, seitdem lässt mich das Thema nicht locker.
Hast du schon mal zu scharf gegessen?
Klar.
Und dann?
Ja, das ist so ein toxisch-männliches Thema, das wenn man zum Beispiel, also du musst ja nur ins falsche Restaurant gehen und dann warnen die dich, ja, das ist sehr scharf. Trotzdem sagt man, ja, okay, dann nehme ich trotzdem. Nie nimmt man diese Warnung halt ernst, weil diese Schärfetoleranz ist ja auch einfach subjektiv.
Ja.
Und ja, einmal zum Beispiel in Köln bei so einem Burrito-Laden war ich am Heulen, klar. Und dann bin ich dann nur zurückgegangen zu dem Verkäufer und meinte so, was ist los mit dir? So, warum hast du mich nicht mehr gewarnt? Er so, ey, hättest du denn nicht trotzdem gekauft? Und ich so, ja, wahrscheinlich schon so, aber
Und ja. Hast du daraus gelernt?
Ja, doch. Also gerade so, ich war am Wochenende auch in Bochum im Botanischen Garten, da hatten die so eine Chili-Ausstellung, super schön, hatten so 200 Chili-Pflanzen da stehen und da hatten die so ein Chili-Tasting danach. Und
Schoten.
Genau, ja. Also dann, ne, so und sobald die Person Handschuhe anzieht, um die Chili zu schneiden, ja, da lernt man schon aus seinen Fehlern, ich brauche da nicht mehr diesen Kick, so ach guck mal, ich esse hier die schärfste Chili, ich lasse dann auch mal die anderen die Fehler machen.
Und baust du selber an zu Hause auf dem Balkon?
Nee, also ein paar Mal versucht, immer damit gescheitert, das ganze Thema Chilis anbauen und Chilisoßen verkaufen, vertreiben, sind wirklich zwei komplett paar verschiedene Schuhe und auch in den Zielgruppen. Also die Leute, die Chilis selber anbauen, habe ich gemerkt, sind nicht die, die auch üblicherweise regelmäßig Chilisoßen kaufen.
Stimmt, weil die wahrscheinlich eher frisch essen, oder?
Ja, irgendwie, das ist so ein botanischer Flair noch dabei, wo das andere eher Convenience ist, ne? So ganz hingekommen bin ich noch nicht. Ich weiß nur, es sind zwei komplett verschiedene Zielgruppen.
Ich gehöre zu beiden.
Oh.
Und zwar in einem großen Maßstab.
Okay.
Mit dem Vater meiner Lebensgefährtin baue ich jedes Jahr Chilis an. Und zwar sind es im Schnitt ungefähr 20, 25 unterschiedliche Sorten. Und wir pflanzen von jeder um die 5 Pflanzen. Jetzt kannst du hochrechnen, wie viele das sind.
Ja, ganz schön viele. Und wie viele davon überleben?
Alle.
Wirklich?
Alle Freiland.
Nee. Ja. In Berlin?
Nee, nicht in Berlin, Sachsen-Anhalt.
Ach, krass.
Komm, schöne Garten. Und jetzt, pass auf.
Aber du pflegst nicht die Chilis, deswegen
überlegen. Nee, ich ziehe nur hoch. Ja. Also aus dem Samen. Mhm. Genau, mach ich den Setzling und dann fahre ich die irgendwann alle, diese 125 Dinger, fahre ich dann darüber. Aber eine krasse Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass offensichtlich aufgrund der Bodenbeschaffenheit die Chilis, die entstehen, ganz andere sind als die hier wachsen.
Mhm.
Also gleiche Sorte, aber völlig andere Qualität. Größer, ja. Dicker, fleischiger, alles Mögliche dabei. Nur nicht schärfer. An der Schärfe ändert es nichts.
Ja, also die Philosophie rund um Anbau von Chilis, ist super komplex. Und da habe ich auch jetzt für Social gemerkt, man muss wirklich einen Experten, eine Expertin an der Seite haben, die das auch schon Jahrzehnte eigentlich machen.
Hm.
Wir hatten direkt im ersten Startup-Jahr eine Missernte, erstes Fuck-up, also erstmal schön gesammelt, wo ich danach dann auch gemerkt habe, wie schwierig auch Bio-Anbau allein ist. Ne? Also man sieht dann auch andere Farmen, die einfach alles wegspritzen, alles gut so, sollen sie machen. Da stehe ich jetzt nicht so für, aber dann als Learning daraus, wir hatten jetzt eine Missernte, was machen wir danach? Da ging es auf einmal, okay, wir müssen Radieschen zwischen den Chili-Pflanzen anbauen und mehrere solche Maßnahmen wurden dann getroffen, nur weil die Chili-Pflanze dann doch so komplex dann ist, damit die auch ja, im nächsten Jahr Ernte dann hat.
Ich muss jetzt meinen Chili-Pflanzendurst noch ein bisschen stillen. Eine Frage habe ich noch in die Richtung. Was ist deine Lieblingschili?
Habanero.
Habanero, weil?
Die ist fruchtig und scharf. Und es gibt viele, die sind wirklich nur scharf, da schmeckt so gar nichts. Und bei der Habanero kommt die Schärfe auch häufig erst ein bisschen so mit so einem Verzug. Und das ist eigentlich das Schöne, auch wenn Leute zum ersten Mal eine Chili-Soße mit Habanero probieren, ist die erste Reaktion lecker. Ach, es geht ja von der Schärfe. Und dann so nach 30 Sekunden merken die so, oh, ist schon, hat ja doch einen Kick.
Sagst du dann immer, ich habe dir vorher gesagt, beiß nicht einfach rein.
Nee, sag ich dann nicht. Ne? Das, die Fehler sollen die Leute ruhig machen.
Ja. Das heißt aber, du bist im Grunde aus einer Affinität für scharfes Essen am Ende da gelandet, wo du jetzt stehst?
Ja, so einfach will ich es nicht tatsächlich sagen, sondern ich hatte nach Mexiko immer diesen Traum irgendwie, so ich will irgendwann mal eine Chili-Soße auf den Markt bringen, hatte aber auch schon da immer so die Bedenken, ja, es gibt ja schon 1000 Millionen, Milliarden Chili-Soßen auf dieser Welt, das muss was Besonderes sein. Und dann später im Studium, also ich habe im Bachelor Kulturwirt studiert, also da hatte ich Wirtschaft und spanische Philologie, also ich habe dann schon diesen ganzen mexikanischen Flair sogar in mein Studium sogar reingenommen. Im Master habe ich an der Uni Siegen Entrepreneurship und Management studiert und während des Masterstudiengangs war dann klar, okay, Nachhaltigkeit, Purpose, das ist das, wofür ich mich eigentlich interessiere in der Wirtschaftswelt. Habe dann erstmal in so einer Agentur danach begonnen, so der klassische Weg, okay, Masterabschluss ist da, jetzt direkt gründen, nee, erstmal ein bisschen Sicherheit. Habe aber schon, glaube ich, in der ersten Woche bei dem Job da erzählt, irgendwann will ich mal eine nachhaltige Chili-Soße auf den Markt bringen. Und da war das noch gar nicht so für mich klar, in welche Richtung dieser Oberbegriff Nachhaltigkeit zu fassen ist. Wusste aber, irgendwann mache ich das. Habe immer gedacht, ich mache es nebenberuflich, ne, eine kleine Chili-Soße, das geht ja wohl auch so. Das war ein Irrglaube. Ich habe dann, bevor ich ein Social Business gegründet habe, wie du, eigentlich auch einen Podcast gestartet erstmal, gemeinsam mit Boris Dawidowski und Alexandra Schmidt, wo wir Sozialunternehmerinnen, Sozialunternehmer interviewen. Und das habe ich schon so ein bisschen mit dem Hintergedanken auch gemacht, ja, irgendwann will ich auch mal da sitzen an der Seite und erzählen, dass eine Chili-Soße Wandel.
Du hast sie ausgehorcht.
Ja, so ein bisschen strukturellen Wandel durch eine Chili-Soße. So. Da irgendwie hatte ich so einen Drive, dass das klappt. Aber vorher muss ich von vielen Leuten lernen, ein paar Leute kennenlernen und vielleicht in den Podcast-Folgen auch schon direkt sagen, wollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten, um eine Chili-Soße auf den Markt zu bringen.
Ah, das war quasi der Teil deiner Produktentwicklung.
Also jetzt hört sich das alles so sehr strategisch an. So strategisch war es dann nicht, aber es war. Also der Gedanke war schon da und ich habe echt vielen Gästen auch dann in den Nachgesprächen noch gesagt, so ja, ich möchte gerne eine Chili-Soße auf den Markt bringen, ihr macht jetzt hier Why Plastic, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht mal gucken, ob man eine Chili-Soßen-Flasche aus Why Plastic macht, so als Beispiel. So. Und solche Infos habe ich schon immer wieder gedroppt.
Aber am Ende ist Glas.
Am Ende ist Glas, genau, kann ich gleich auch erzählen, warum. Genau, da hört man es. Also wenn man so einen Traum hat, wie ich jetzt mit einer nachhaltigen Chili-Soße, muss man darüber sprechen, damit es auch wahr wird. Ne? So Leute sagen, du musst das ein bisschen manifestieren. Ja. Ich bin jetzt nicht so krass esoterisch, aber ich glaube schon, dass man von seinen Wünschen, von seinen Ängsten auch den Leuten immer erzählen sollte, damit das dann auch irgendwie, damit man was tun kann dafür. So. Und ja, so hatte ich dann irgendwann Thorsten Schreiber bei mir im Podcast dann zu Gast. Der hat uns nach der Folge dann ja, angesprochen, ob wir uns für irgendeinen Verein engagieren, ob wir irgendwo Mitglied sind. Und da habe ich ihm dann auch von der Chili-Soßen-Idee erzählt, dass ich gerne ein Social-Business gründen möchte. Und aus so einem, weiß ich nicht, so eine einfache Idee, ach, eine Chili-Soße, die Strom ermöglicht, das wäre doch irgendwie eine gute Idee. Ja, haben wir ein paar Monate später Social gemeinsam gegründet. Und jetzt sitze ich hier, du hast gerade die Chili-Soße schon einmal in der Hand gehalten. Ja, 3 Jahre ist das jetzt fast her.
Das ist total verrückt, dass Thorsten da der Knotenpunkt war. Mhm. Spannend. Hatte dich das so angefixt im Nachgang, dass du gesagt hast, ey, ich mache Chili-Soße, jetzt mache ich es wirklich?
Das ist ja auch ein Prozess, bis man sich traut. Ne? Also bis man sagt, ich gründe jetzt ein Social-Business. Und ich glaube, es sind einfach schon vorher so viele Schritte passiert. So, ach, es wurde immer klarer, immer klarer. Dann war auch so ein Zeitpunkt des Umbruchs in der Agentur, wo ich vorher war, wo ich auch so ein bisschen so von außen den Impuls hatte, so, machst du jetzt weiter in der Agentur oder willst du was ganz anderes? Und ja, das hat alles irgendwie so gepasst. Und da habe ich mich ein paar Wochen erstmal hingesetzt, viel konzipiert. Ne, die ganzen Ideen, die ich rund um Chili-Soßen schon seit 2011 eigentlich gesammelt habe, alle mal so nochmal neu strukturiert, dann zu gucken, kann eine Chili-Soße Strom ermöglichen? Und war dann ja Feuer und Flamme für die Idee und habe dann Thorsten zum ersten Mal auf dem Impact Festival wirklich physisch gesehen. Wir haben gesagt, so, ja, wir können jetzt nicht ein Unternehmen gründen, ohne dass wir uns überhaupt mal live gesehen haben. Ja, bin ich hingefahren, haben uns da kennengelernt vor dem Solathena, den die da damals ausgestellt hatten und haben da uns den Handshake gegeben, okay, lass uns gründen. Und ich glaube, ein paar Wochen später war in Dortmund und die Social GmbH war beim Notar dann oder wurde vom Notar eingetragen. Verrückt.
Jetzt erklärst du, hast mir die Frage ja quasi in den Mund gelegt. Wie wird aus einer Chilischote Strom?
Aus einer Chilisoße wird natürlich erstmal kein Strom, sondern es braucht ein riesen Impact-Modell dahinter, damit das funktioniert. Da sind wir jetzt erstmal am Ende der Lieferkette. Also du hast jetzt eine Chilisoße gekauft. Das sehe ich natürlich in meinem System, in meinem Shop, wo auch immer. Und dann löst das eine Spende aus an die Africa Green Tech Foundation. So, und die Africa Green Tech Foundation ist ein Verein, eingetragen in Deutschland, wirkt aber im Senegal bzw. im globalen Süden. Und dieser Verein, ja, geleitet von Tanja Schäffler, Shoutout an Tanja, die arbeiten genau in diesen Dörfern, wo Thorstens Firma Africa Green Tech diese Solathena stehen hat.
Okay.
So, und in diesen Dörfern, wo dieser Solathena steht, haben die Menschen vor Ort zum allerersten Mal Zugang zu Strom. Das Problem von Stromarmut ist wirklich riesig. Jetzt nur mal in Senegal ist es auf dem Land wirklich jede zweite Familie, die ohne Strom lebt. Jetzt gibt es zum Glück eine Firma wie FK Green Tech, die das auch versucht zu minimieren. Aber natürlich ist das Thema finanzielle Armut genauso ein großes Thema. Und wenn der Solathena jetzt dort steht, gibt es halt auch immer ein paar Familien, die gerne Strom hätten, sich den aber nicht leisten können. Und diese Spenden, die Socially dann sozusagen immer automatisch dann auch spendet, die werden dafür genutzt, damit die Familien Strom bekommen.
Okay, aber auf der anderen Seite ist ja so, dass ihr die Soßen auch selber produziert, richtig?
Wir produzieren die Soßen in Spanien, nicht in Senegal. Das wäre natürlich der Traum.
Aber warum nicht?
Das ist eine längere Geschichte.
Ich habe Zeit.
Ja, also eine Chili-Soßen-Manufaktur aufzubauen, muss man schon relativ viel investieren, auch in erstmal Equipment, in einen Raum, der natürlich hygienisch ist, an Personal. Und Lean MVP, also Lean ein Startup aufzubauen, das ist eher so meine Devise.
Ich glaube, das musst du kurz erklären. Oder es wäre gut, wenn du es kurz erklärst. Was heißt Lean und MVP? Ich kann damit was
genau,
anfangen.
Genau, MVP heißt Minimum Viable Product. Also erstmal ein Produkt auf den Markt bringen, was funktioniert. Und das dann immer weiter iterieren, also immer weiter optimieren. Damit man am Ende das auch wirklich hat, was man möchte. Und Lean Startup, so, das ist so eine Methode, wie man vorgeht, dass man halt wirklich dieses Iterative wirklich in der DNA des Unternehmens auch wirklich hat. So, dass man mit einem Minimum Viable Product auf den Markt geht und dann stetig auch wieder immer anpasst. Und ich habe mich für die Variante entschieden. Erstmal schauen, gibt es überhaupt Chili-Soßen-Käuferinnen und Käufer hier im globalen Norden, insbesondere in Deutschland, weil es ist natürlich schon ein Nischenprodukt. Und dann halt zu gucken, okay, es gibt einen Markt, wie können wir das jetzt immer weiter ausbauen? Und der Anspruch ist natürlich, irgendwann ein 100% nachhaltiges Produkt zu haben. Ob es das überhaupt gibt, das lasse ich jetzt mal einmal kurz so im Raum stehen. Der Weg dahin, das ist aber auch ein iteratives Vorgehen. Ne? Also sagen wir jetzt mal, ich bin jetzt gerade bei Version 2.3 von Social, wo ich es haben möchte, aber in meinem Kopf habe ich schon Version 9.9 so, und dann weiß ich, okay, jetzt ist Social genau da, wo ich es dann haben möchte.
Aber trotzdem, warum produzierst du es in Spanien? Also ausgerechnet Spanien?
Also erstmal ist es nicht im Senegal, weil ich hab tatsächlich eine Chili-Soßenfabrik auch im Senegal besucht, um zu gucken, ob ich das nicht da herstellen könnte. Das hat leider nicht gepasst. Das finanzielle Invest habe ich jetzt nicht, dass ich da ein paar hunderttausend Euro vielleicht auch da reinstecken kann oder auch möchte, ohne zu wissen, dass es einen Markt gibt. Also habe ich einen Abfüller, einen Partner gesucht, der die Chili-Soßen für uns herstellen könnte. Ich habe ein Semester mal in Granada studiert. Mhm. Auch da wieder sieht man der spanische Einfluss oder spanischsprachige Einfluss. Ja, und da gab es super leckere Chili-Soßen, die ich da halt schon auch probiert hatte. Hatte auch, ich habe so einen Instagram-Account damals schon gehabt, so wie nur für Research für Chili-Soßen. Und habe mit diesem, sag ich mal, Fake-Account dem Hersteller schon damals geschrieben, so, ja, ich würde gerne irgendwann meine Chili-Soße auf den Markt bringen, vielleicht können wir ja zusammen was machen. Und die Person hat mir über ein Jahr später geantwortet, genau in der Zeit, wo ich mit Thorsten diese Gespräche hatte. Und da ich so, ey, das ist irgendwann Schicksal, also wenn du so viele Impulse gerade bekommst. Und deswegen habe ich mich auch für den Partner entschieden. Spanien ist super, weil du da erstmal, also in einer Chili-Soße sind ja nicht nur Chilis drin, sondern natürlich auch viele andere Zutaten. Hier ist ja zum Beispiel noch viel Senf und Agavendicksaft drin. In der anderen haben wir noch Mango, Currygewürze oder Olivenöl ist in der anderen. Und gerade in Südspanien hast du, sag mal, so den Garten Europas. Mhm. Das so viele Zutaten, die du auch sehr, sehr schnell und auch vorrätig auch immer hast. Und da ja, gibt es eine tolle Manufaktur, die Bio-Chili-Soßen für uns herstellt. Und jetzt, das ist halt das ganz Besondere für uns, ich habe ja gerade schon einmal gesagt, wir hatten im ersten Jahr eine Missernte. Jetzt war es ein Riesenmeilenstein, wir haben den Import geschafft. Das heißt, die Chili-Maische jetzt von der senegalesischen Farm.
Warte, weil da hast du einen Sprung gemacht, weil ihr baut die schon im Senegal an.
Genau, wir bauen die Chilis schon im Senegal an.
Genau, das ist, glaube ich, wichtig, das einmal gesagt zu haben. Ihr baut die schon dort an.
Genau, also das war von Anfang an klar, dass wir die Chilis aus dem Senegal auch beziehen wollen. Tatsächlich wollten wir in Mali starten, das hat auch nicht geklappt. Das Kapitel überspringe ich auch, aber Senegal war von Anfang an dann auch klar, wir wollen die Chilis von dort beziehen und die dann verarbeiten in der Chilisoße. Und das war auch wichtig für uns, einen Partner zu finden, der diese Mission auch wirklich mitgeht. Und das ist der Carlos jetzt aus Granada, der geht die Mission voll mit. So, und das merke ich auch im Unterschied zu jetzt in Anführungsstrichen normalen Business. Als Social Business sind deine Partner entlang der Lieferkette echte Partner. So, und also letztes Mal habe ich bei ihm zu Hause übernachtet zum Beispiel, so, obwohl er nur Chilisoßen für uns herstellt.
Habt ihr zusammen Chilis gegessen?
Wir haben Chilisoßen, schon sehr, sehr viele gemeinsam gegessen, die rohen Chilis noch nicht. Aber das ist eine Business-Partnerschaft, Freundschaft, die sich dann auch entwickelt und der diese Mission auch voll versteht und auch mitgeht, seinen Mitarbeitenden auch wirklich erzählt. Das heißt, ich habe selber auch schon zweimal jetzt mitgeholfen bei der Herstellung der Chilisoßen dann in Granada. Wenn ich da mit Juan an der Abfüllanlage stehe, der weiß auch ganz genau, was wir da gerade vorhaben. Und bisher hatten wir jetzt immer die spanischen Chilis verarbeitet und dieses Jahr haben wir endlich die senegalesische Chili-Maische, das ist also die Basis von der Soße, importiert. Und ich freue mich, ich glaube in einem Monat bin ich wieder in Spanien und dann stellen wir zum ersten Mal Chilisoßen mit der afrikanischen Maische her. Der Geschmack wird sich kaum unterscheiden, sage ich mal. Das sind auch Habanero-Chilis. Was für mich aber umso wichtiger ist, ist der Impact, der wird sich dadurch eigentlich verdreifachen für die Soße. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Chili-Soßen verkaufen, damit wir nächstes Jahr wieder ordentlich viel einkaufen können. Mit jeder Tonne, mit jedem Kilo, den wir dort einkaufen, setzen wir uns für fairen Handel ein und vor allem auch biologischen Anbau, was hier schon in Europa eine Nische ist, aber jetzt in Westafrika noch viel nischiger.
Das heißt, dass Gemüse, alles, was angebaut wird, dort vor Ort eigentlich behandelt wird?
Ja.
Wie wählt ihr die Farmer vor Ort aus?
Ich wollte erst mit Kleinstfarmern selber in so einer 1:1 Arbeit arbeiten. Das hat nicht so gut geklappt. Da habe ich aus daraus gezogen, ich brauche schon mal eine gewisse Struktur, die es ermöglicht, auch größere Chili-Mengen anzubauen. Und da haben wir ehrlicherweise geschaut, welche Chili-Farm hat schon ein Bio-Siegel. Mhm. Das ist dann für mich halt wichtig, auch generell wichtig, wenn man sich über die ökologischen Vorteile von Bio sich damit mehr beschäftigt, wird man merken, okay, wir sollten eigentlich fast nur noch Bio kaufen. Der Impact von Bio ist viel zu unterrepräsentiert tatsächlich. Also da hatten wir schon mal wie so einen Filter und dann geht es natürlich um fairen Handel, ne? Also welche Farm zahlt die Leute auf der Farm auch wirklich fair. Und dann drittens natürlich auch regelmäßig Besuche dort auch zu haben, dass man auch diese Partnerschaft, die ich zu Carlos zum Beispiel habe, habe ich genauso auch zur Farm in Senegal. Das heißt, da bin ich auch vor Ort. Ich helfe der Frauenkooperative auch bei den Chili, also die Kerne werden rausgenommen bei der Verarbeitung der Chili zu der Chili-Maische. Die lachen sich halt kaputt, wie langsam ich das mache. Und da geht es halt auch darum, okay, wo findest du überhaupt eine Struktur, dass du mit deinem Handel, mit deinem Handelspartner auch Gutes bewirken kannst und mit dem du auch vielleicht ein bisschen größer werden kannst. Und da haben wir eine tolle Farm gefunden.
Ist das so, dass du den Leuten, basiert das auf Vertrauen oder hast du mit denen Verträge?
Vertrauen und ich wollte immer Verträge. Senegalesische Verhandlungstaktiken und Beziehungen sind viel mehr vertrauensbasiert. Wo wir Deutschen sehr, sehr gerne dann, ne, wie ich auch am Anfang, sofort haben wollte, okay, das will ich vertraglich regeln und ist es da viel mehr Handshake und nee, wir machen das, ne, wir haben uns darauf geeinigt, das so zu machen. Das gefällt mir sehr. Ich habe aber auch gemerkt, es kann auch Unsicherheit auslösen bei der Farm. Und da haben wir jetzt schon gesagt, okay, fürs nächste Jahr lass uns das direkt schon einmal vertraglich festhalten, weil natürlich kann man auch einfach zurückziehen und sagen, ach, jetzt ihr habt jetzt zwar die Chilis angebaut, aber jetzt kaufe ich sie euch doch nicht ab. Und das ist natürlich eine Angst, die nicht existieren sollte, auch bei den Farmerinnen und Farmern. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Was hast du, also mega krass, ich probiere gerade diesen Knoten im Kopf zu lösen, weil es schon eine ganze Menge Fäden sind, die du in der Hand hast. Mhm. Also es ist, du hast den Produzenten, du musst den Verkauf irgendwie befeuern, du hast die Leute, die vor Ort die Chilis anbauen und die Maische produzieren, dann hast du noch die Person, die über den Verein dafür sorgt, dass irgendwie dann Strom auch noch zurückkommt, was echt eine ganze Menge ist. Mit wie vielen Leuten machst du das? Du bist keine One-Man-Show, oder?
Ich will nicht One-Man-Show sagen, weil ich viel Hilfe auch bekomme. Aber operativ bin ich tatsächlich alleine bei Socially. Das heißt, wie so ein Dirigent, der vielleicht nicht jedes Instrument spielen kann, aber irgendwie weiß, ach, zusammen im Zusammenspiel wird das ein schönes Musikstück. So ein bisschen in der Rolle bin ich. Das heißt, ich bin kein Experte für den Anbau von Chilis, aber ich schaffe es dann mit der Farm so zu reden, so dass wir ein gemeinsames Produkt auch entwickeln. Weil allein da jetzt in dem Beispiel wurde ein neues Produkt für Socially entwickelt. Ich kriege aber Unterstützung im Design von Jan, der jetzt schon von Anfang an auch immer ehrenamtlich da geholfen hat. Und ja, man kriegt halt immer so links und rechts auch Unterstützung, aber am Ende des Tages bin ich tatsächlich noch viel zu sehr involviert in diese ganzen Schritte, die auch einfach dafür notwendig sind, dass Socially erfolgreich ist und Impact auch wirklich bewirkt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem für viele Startups, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ab wann baut man eine Teamstruktur auf. Ist leider, also gerade in der Food-Szene, es gab so viele Insolvenzen jetzt in den letzten 12, 24 Monaten. Und das, was ich beobachte, ist halt häufig basierend auf zu hohen Fixkosten, die fürs Team natürlich dann auch, also für Personal natürlich auch ja anfallen. Deswegen habe ich da großen Respekt vor. Also wenn ich Leute einstelle, dann will ich das, da will ich auch sicher sein, ne, in den Finanzen, weil da ist auch eine Verantwortung als Arbeitgeber, dass das auch natürlich auch läuft.
Ja, wem sagst du das? Verantwortung als Arbeitgeber. Du hast vorhin, ich habe noch zwei offene Fragen, die ungeklärt sind. Zum einen hast du gesagt, ihr habt die erste Ernte verloren. Warum?
Da war ein Parasit im Boden. Ja, also ich war wirklich 3 oder 4 Wochen vorher noch im Senegal auf dem Feld. Haben uns wirklich sehr gefreut. Ne? Du hast gesehen, die Chili-Pflanzen, die ersten Chilis kann man jetzt bald ernten. Und das ging dann aber wirklich sehr, sehr schnell. Also ich glaube, schon eine Woche, nachdem ich da war, fing es schon an, dass die ersten Pflanzen befallen worden sind. Und dann geht das von Pflanze zu Pflanze. Und ja, das war am Ende, weil wie so, also wenn du die Chili-Pflanze rausgezogen hast, hast du richtig gesehen an den Wurzeln, dass es irgendwie sehr krank war. Aber ja, die Farm hat da jetzt einen super Job gemacht und dieses Jahr hat es geklappt.
Wie bist du damals damit umgegangen? Also hört sich nach einem mega Fuck-up an.
Ja, die ehrliche Antwort ist, ich wurde angerufen. Ich dachte so, das kann nicht wahr sein, weil man rennt immer gegen eine Wand als Gründer, als Gründerin, gerade wenn man eine soziale Mission hat und irgendwie was verändern möchte. Dachte ich mir, es kann nicht sein, dass ich da jetzt wieder gegen so eine Wand renne, die jetzt aber auch so essentiell für mich persönlich war. Das heißt, da war erstmal Ruhe so ein bisschen bei mir. Also wenn ich gestresst bin oder wenn ich merke, ach, es läuft nicht, bin ich jetzt, werde ich nicht laut oder panisch, sondern ich bin dann erstmal ganz ruhig, ne? Sonst quatsche ich halt ohne Ende. Und ja, da war ich mit meinem Papa tatsächlich an dem Tag unterwegs, habe ihm das auch erzählt, so, und der war auch so, oh, ne, was machen wir jetzt? Aber schon am Abend wusste ich eigentlich schon, okay, das ist genau der Zeitpunkt, wo andere aufgeben. Und das hat mich dann irgendwie schon wieder direkt motiviert und gesagt, okay, ich muss eine Lösung finden, dass wir trotzdem das hinbekommen. Dann klappt es halt dieses Jahr nicht. Und habe dann den Entschluss schon am nächsten Morgen auch direkt gesagt, okay, habe mich mit Thorsten auch unterhalten, können wir eine Chilisoße auf den Markt bringen, die vielleicht erstmal spanische Chilis verarbeitet, wir trotzdem diese Stromspenden dann haben und dann trotzdem aber mit der Farm auch weiterarbeiten. Und das war dann auch der Entschluss, weil hätte ich den nicht gemacht, wäre Social auch pleite gewesen. Also da hätte ich keine Chilisoßen auf den Markt bringen können, hätte keinen Umsatz gemacht, hätte ich Consulting mit Social machen müssen, weiß ich nicht. Hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. wäre nicht Teil unseres Purpose gewesen.
Ja, voll gut, dass du da so lösungsorientiert rangehst. Und auch im Übrigen, das war so ein Gedanke, den ich hatte, voll gut, dass dein Papa damals gesagt hat, hey, lass mal gucken, wie wir das angehen können und nicht gesagt hat, habe ich dir ja gleich gesagt, das ist eine scheiß Idee.
Das sagen andere auch, ne? Das muss man auch sagen. Also das ist verrückt zu merken, wenn man seinen Family und Friends dann erzählt, so, ach, ich habe euch jetzt jahrelang von dieser Vision erzählt, dass ich eine Chili-Soße auf den Markt bringen möchte. Wo alle erstmal du machst das, aber dann, wenn es richtig ernst wird, da sind natürlich deine engsten Freunde und Familienmitglieder, haben natürlich auch Angst, so, ja, was ist, wenn das schief geht? Und ja, ich freue mich da, dass ich auch sehr viel Unterstützung da aus meiner Familie und von meinen Freunden bekommen habe, gerade auch von meiner Frau, die gesagt haben, nee, mach das. Also meine Frau hat mir gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann liegst du mir in 10 Jahren noch in Ohren, ach, hätte ich es mal gemacht. So.
Und ich mache eine Chilisoße. Ja, also wärst du der alte Guy gewesen, der immer erzählt, er macht mal eine Chilisoße.
Ja, oder ich hatte die Chance, hab's nicht. Also die kennt mich natürlich in- und auswendig. Und
alte Startup-Weisheit, die Idee ist immer nur so gut wie die Umsetzung.
Ja, boah.
Ey, wie viele Leute ich kenne, die sagen, ich habe eine richtig tolle Idee. So, ja, okay, dann mach's mal. So. Und noch besser ist, ich hatte eine richtig gute Idee, aber jemand anders hat's gemacht.
Ja, es ist auch da, das merke ich auch immer wieder, wenn ich, ich habe auch das Privileg, manchmal vor Studierenden oder Schülern auch zu sprechen. Und da kommen dann auch Leute auf dich zu und sagen, ich habe da eine tolle Idee, aber ich kann dir jetzt hier gerade nicht sagen. Oh, ja. Und wo ich mir denke, sag, entweder hast du Passion für deine Geschäftsidee, und dann, die ist sowieso nicht kopierbar. Jeder könnte die Chili-Soße von Social auch nachmachen. Meine Lieferkette ist sogar transparent, kann sogar mit den gleichen Partnern theoretisch arbeiten. Aber ich bin mir sicher, niemand bringt das Feuer mit, was ich für Social gerade mitbringe.
Ja, ist so schräge so Gründungsparanoia. Mhm. Jemand könnte meine Idee klauen.
Ich frage mich auch, ob das gerade in unserem Kulturkreis auch nur so ist oder ob das ein generelles Gründerthema ist. So, also guck dir die amerikanische Startup-Szene an. Ich weiß nicht, ob die da das zum Beispiel genauso haben. Das
ist eine gute Frage, weil ich würde vermuten, dass je häufiger du es gemacht hast, desto mehr lässt das nach. Also gerade wenn du ein Newbie bist und du stehst am Anfang und machst es zum ersten Mal, ist das wahrscheinlich ein sehr vordergründiger Gedanke. Glaubt ja eh jeder, könnte mit der Idee reich werden.
Klar.
Also, wenn ich das jetzt Menschen erzähle, dann nehmen die mir das weg und dann werden die reich und ich nicht. Die kriegen dann den ganzen Fame.
Ja.
Aber irgendwann wirst du gelassen. Also, es funktioniert ja auch nicht anders, du musst ja mit Menschen reden.
Ja, und da auch zurück zu diesem Manifestieren, wenn man es auch niemandem erzählt, dann wird es sowieso keine Realität. Und wenn es auch niemandem erzählt, kannst du keine Partnerinnen und Partner finden. Und wenn du ein Business aufbaust, was darauf basiert, dass andere verlieren, dann ist es sowieso ein scheiß Business. Also du musst schon eine Lieferkette, ein Business bauen, wo alle Teil deiner Mission sind und alle auch Bock haben, dass am Ende so ein Produkt wie Social dann auch steht. Sonst glaube ich sowieso an keinen langfristigen Erfolg.
Hast du den Moment gehabt, wo du mit Leuten geredet hast, die gesagt haben, glaube ich nicht dran, und du hast sie dann als in deiner Lieferkette ausgeschlossen?
In meiner Lieferkette?
Ja.
Nee, hatte ich nicht, krass. Zum Glück nicht.
Spricht für die Idee.
Spricht für die Idee und dass ich mit sehr wenigen Leuten gesprochen habe.
zurück zum Thema Gründungsparanoia. Ich habe einfach mit niemandem drüber gesprochen und die zwei, drei, die fanden es auch okay.
Also den Hersteller Chili-Soßen, der war ja God given, ne? Der hat ja über Instagram geantwortet, also der muss es sein. Hat gepasst. So, es ist auch, man kann Leute gegeneinander so ausstechen, ne? So, ach, da hole ich mir vielleicht einen potenziellen Partner und da. So bin ich dann nicht. Ich bin da sehr transparent, auch mit Carlos. Und ich weiß, entweder klappt es oder nicht, aber all in.
Ich habe den Gedanken lange nicht im Kopf gehabt, ja, aber vielleicht hattest du auch echt, also ich probiere da manchmal dieses Sprichwort umzudrehen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Damit Späne fallen, musst du eben auch hobeln. Vielleicht hast du einfach ganz viel getan und dann hattest du ein bisschen Glück. Worauf ich hinaus will, ist, ich hatte vor einem Jahr mal eine Idee und zwar wollte ich Minenhonig machen.
Minenhonig?
Ja, es gibt, du kannst Bienen auch in Gebieten einsetzen, die eben vermint sind. Okay. Und du könntest Menschen in diesen Gebieten die Möglichkeit geben, selber wieder ein Einkommen zu erzielen, indem du sagst, hier, ich erkläre dir, wie das mit den Bienenvölkern funktioniert und den Honig, ähnlich sozialer Gedanke, den Honig, den verkaufe ich dann. Und um das Ganze ein bisschen provokativ zu gestalten, Minenhonig. Und man dann auch hinterher sagt, ey, der kommt jetzt halt aus dem Donbass oder wo auch immer. Ja. Und dann habe ich 2, 3 Honigherstellern geschrieben, weil ich es wirklich hatte, es echt vor Augen, hat keiner geantwortet. Und dann war es auch so, dass ich dachte, na, dann halt nicht. Also für die Leute, die zuhören, wenn ihr eine Idee sucht, Minenhonig.
Ja, Mann, ey, da werden dir aber ganz viele Nachrichten geschrieben werden. Also, ja, das ist ja eine krasse Idee. Also, ja. Da, ich will dich gar nicht demotivieren. Also, der Name, da kann man erstmal dran arbeiten. Ne? Also, es muss erstmal leicht verständlich sein. Aber ich bin auch der Meinung, ein Honig muss, also es gibt ja gar keine Verbindung theoretisch zwischen Minen und Honig. Genauso wenig wie es zwischen Strom und Chilisoßen.
So.
Das ist den Leuten aber auch egal, solange man es unter einem guten, ja, so ein Umbrella irgendwie auch packt. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen feilst noch dran, würden die vielleicht auch antworten.
Ich gebe die Idee frei. Das ist okay. Ich habe losgelassen. Ich habe wirklich losgelassen. Bring mich aber direkt.
Es gibt scharfen Honig. Also,
Chili-Honig.
Ja, ist tatsächlich gerade im Trend in diesem Jahr.
Boah, nee. Ja? Ich esse wirklich gerne scharf, aber da hört es echt auf. Ja. Bring mich aber direkt zu der Frage: Wie ist das? Die Leute. Die Social League kaufen, die Frage muss ich einschieben. Socially oder Socially?
Ja, es gibt keine falsche Aussprechung vom Namen. Ich nenne es aber ganz bewusst Socially. Ne? Also das ist der Wortwitz zwischen ja doing socially good und so chilly. Die Idee kam mir sogar am Strand, wo ich heute die ganze Zeit als Gründer überlegst ja auch die ganze Zeit, ah, das muss ein guter Name werden, wie Minenhonig, ne? Also als 10 von 10, dachte ich mir halt auch, das muss ein geiler Name werden. Und dachte ich, socially, ja, das passt. Und selbst wenn die Leute So Chili sagen, finde ich es immer noch gut. Und irgendwann sehe ich schon, haben wir eine internationale Kampagne, wo dann irgendwie so good, so impactful, so chili. Irgendwie so, also so richtig cheesy Fernsehwerbung. Das brennt sich dann auch ein.
Da komme ich drauf zurück, in einem anderen Kontext. Ich muss mir die Idee notieren, unbedingt. Bringt mich direkt auf Gedanken. Aber ist den Leuten, die die Soßen kaufen, ist denen bewusst, dass sie damit etwas Gutes tun?
Aktuell noch tatsächlich. Also die First Mover, sag mal, also die ersten Leute, die Social jetzt gekauft haben, die kommen tatsächlich noch über die Mission. Das sind Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben auch Chili-Soßen kaufen. Das Feedback ist dann so, ach, die schmecken ja. Das, was ich so, ja, da, ne, aber die Leute haben halt natürlich auch Vorurteile von Chilisoßen, ne? So, oh, brennt zweimal und also das ist eine leckere Soße, die scharf ist, ne? So Geschmack auch vor Schärfe ist auch so eine Devise in der Produktentwicklung bei uns. Und ich habe gemerkt, jetzt je größer man wird, desto weniger ist leider Social Impact der Kaufanreiz. Das zeigen ja so Ads, die man mal probiert, ne? Wo klicken die Leute und das. Dieses Feedback kriege ich auch von ganz, ganz vielen anderen Social Entrepreneuren aus meinem Umkreis. Es ist ein nice to have, aber es ist leider kein Kaufanreiz. Und am Ende sind wir Social Businesses, die nur Impact generieren, wenn auch eine Leistung irgendwie erbracht wird oder gekauft wird. So. Und da bin ich halt super happy, dass ich halt zum Beispiel Jan, den ich gerade angesprochen habe, in meinem Team habe, der also immer ein paar Stunden auch für Socially aufwendet in seiner Woche, dass wir uns auch bewusst für ein besonderes Design entschieden haben. Wir haben dieses Jahr einen Meilenstein geschafft, dass wir zum ersten Mal jetzt auch in, ja, ich glaube so 170 Dance-Bio-Märkte gekommen sind. Und am Ende musst du schon auch auffallen das, ja, also in diesem Regal. Und da ist auf so einem kleinen Etikett jetzt nicht, da kannst du nicht die ganze Mission von Social draufpacken. Die Leute entscheiden, glaube ich, innerhalb von 0,7 Sekunden, ob sie es in Erwägung ziehen, naja, das zu kaufen. Da ist Design tatsächlich vielleicht sogar oder manchmal ein größeres Kaufargument als Social Impact. Ich als Idealist würde jetzt natürlich mir was anderes wünschen. Ich glaube, die soziale Mission ist aber auch ein Grund, warum Leute es auch weitererzählen, warum sie auch nochmal kaufen, warum man auch andere Zielgruppen erreichen kann. Aber wenn man jetzt nur über den reinen Kaufimpuls geht, ist Social Impact jetzt nicht das Thema leider.
Ja, kann es auch nicht werden. Ist halt schwierig, weil wenn du im Regal stehst, den Leuten dann lang und breit zu erklären, ey, kauf das, dann tust du auch noch was Gutes. Funzt halt nicht.
Ja, da finde ich, also Vorbild ist zum Beispiel Share, ne, die dieses 1-zu-1-Prinzip auf verschiedenste Produkte auch schon angewandt haben. Die haben mittlerweile eine Marke, die schon jetzt wirklich bekannt ist und immer bekannter auch wird. Und ich glaube, so eine Marke wie Share kann es auch schaffen, dass Leute irgendwann nur noch Share sehen und vielleicht dann auch Social Impact im Kopf haben. Ob sie es dann kaufen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass am Ende, wenn du, also Social Impact reicht nicht für deinen Erfolg. Du musst ein gutes Produkt haben. So, und das ist leider auch was viele Leute, die sehr tolle Geschäftsideen haben, häufig vergessen, dass am Ende muss es schmecken, am Ende muss die Erfahrung gut sein und der Social Impact muss da sein. Aber wenn eins davon auch hinkt, dann ja, ist der Erfolg nicht so wahrscheinlich leider.
Was ist aus der zurückliegenden Zeit, seit du vom ersten Gedanken bis zu dem Moment, wo du jetzt den Meilenstein feiern kannst, dass die Schoten eingeführt werden, die Maische eingeführt wird, was ist dein größtes Learning?
Das größte Learning ist, dass alles ein bisschen länger braucht, als man möchte und dass man sehr resilient als Gründer, als Gründerin sein muss. Und das ist auch wirklich das, was ich an mir selber auf jeden Fall gemerkt habe, so wie ich jetzt zum Beispiel im ersten Jahr auf so Stressimpulse reagiert habe, ach, das funktioniert nicht. Jetzt, wenn jetzt was schief geht, komme ich da viel, viel besser schon mit klar als noch ganz am Anfang. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Und das ist einfach so ein Learning, das ist eine Eigenschaft, die entwickelt man und die ist auch essentiell wichtig, damit man auch immer weitermacht, ne? Weil es läuft nie alles gut.
Voll schönes Schlusswort. Moritz, danke für deine Zeit. Danke dir für das Gespräch.
Danke.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.